Segnet eure Bibeln und öffnet mit mir den ersten Petrusbrief. 1. Petrus, Kapitel 1. Heute Morgen betrachten wir zusammen die Verse 3 bis 5. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 bis 5. Lasst uns das Wort des Herrn gemeinsam lesen. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden zu dem Heil, durch den Glauben, zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Das Gras vergeht und die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn bleibt für immer. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir loben dich, dass wir deine Stimme gehört haben. Wir bitten, dass du uns Verständnis schenkst, dass wir ein Volk sein, das sich deinem Wort unterordnet und dass wir dein Wort mit Freude und Dankbarkeit aufnehmen und dass wir heute Morgen, dass jeder Einzelne von uns die Hoffnung der Auferstehung kennen möge von deinem Heiligen Sohn. Wir bitten all diese Dinge im Namen Jesu, unseres Herrn. Amen. Hoffnung zu haben und zu verlieren, wisst ihr etwas davon? Seht ihr, der Apostel Petrus hat diesen Brief geschrieben, den wir heute Morgen betrachten, einen kleinen Teil zumindest. Wenn du an seine Persönlichkeit denkst, auch die Berichte der Evangelien über Petrus, dann ist deutlich, das Erste, wo wir ihn treffen, ist er ein Fischer. Er ist nicht sehr erfolgreich, aber als Jesus dann kommt, in die Region von Galiläa, am See Galiläa, da schaut der Herr ihn an und ruft ihn und seine Brüder, die ersten zwei Jünger zu sein, er und sein Bruder. Und wie wir dann fortgehen in den Schriften, da sehen wir mehr von dem Charakter von Petrus. Wir erkennen, dass er oft große und waghalsige Aussagen macht, auch Aussagen, die fast immer und die normalerweise auf ihn zurückfallen. Aber wir sehen, wie Petrus trotzdem fortführt, ein dummes Kommentar nach dem anderen vorzubringen. Und wenn ihr seid wie ich und ihr seht Petrus etwas sagen und denkt vielleicht, wie kannst du das schon wieder machen? Hast du denn noch gar nichts begriffen? Oder wenn du ein bisschen ehrlicher bist mit dir selbst und dein eigenes Herz prüfst, dann sagst du, was für ein Trost, dass jemand wie Petrus, ein versagender und gefallener Sünder, der dumme Dinge sagt und der dumme Dinge fragt, dass er immer noch Gemeinschaft mit Jesus hat und dass Jesus freundlich ist und ihm seine Liebe darreicht. Vielleicht findet ihr ein wenig Hoffnung für euch selbst, wenn ihr Petrus betrachtet, weil ihr genauso seid wie er. Aber wir sehen auch Jesus, ihr seht auch Petrus, wie er in den Evangelien dann weitergeht, dass er vergibt, dass verspricht, dass er mit Jesus oder für Jesus stirbt. Aber dann sehen wir auch im Garten Gethsemane, wo Jesus umgeben ist von denen, die ihn gefangen nehmen wollen, dass Petrus ein Schwert zieht und dass er den Knecht schlägt mit dem Schwert, dass er ein Ohr abhaut, nämlich den Malchus. Seht ihr, Petrus war ein sehr energischer Mann. Er hatte viele Hoffnungen in seine eigene, aber er hatte viel Hoffnung in seine eigene Kraft und in seine eigene Entschlossenheit. Dennoch, als Jesu dann vorhergesagt hat, dass Petrus ihn dreimal verleugnen würde, da versagte seine eigene Stärke und seine eigene Entschlossenheit angesichts der Schwierigkeiten. Wenn ihr seht im Evangeliumsbericht, als Christus dann weggeführt wird vom Garten Gethsemane in die Gerichtsverhandlung, da rennt er dem Herrn hinterher. Petrus geht auch in den Hof und während Jesus verspottet wird, dann kommt es zu einer Erfüllung der Prophezeiung. Einer nach dem anderen fragt Petrus und Petrus verleugnet den Herrn dreimal. Und dann graut der Morgen heran und der Hahn kräht. Und Jesus wird nun in Ketten weggeführt zu der Straße, zum Steinpflaster. Und wo die sind, die ihn hassen, und wird in Austausch gegeben in den Mann Barabbas. Und Petrus mit den Frauen und allen anderen Nachfolger am Fuß des Kreuzes hatte seine Hoffnung, die er in den triumphalen jüdischen Messias, der aus Jerusalem regieren würde, der dass die römischen Machthaber herausschmeißen würde. Diese Hoffnung ist nun auch zerschlagen, als er Jesus leblos sah und die durchstochenen Hände und als er seinen Geist übergab in die Hand seines Vaters. Petrus wusste also, was es heißt, Hoffnung zu haben und diese Hoffnung zu verlieren und vor allem auch Hoffnung zu haben in die falschen Dinge. Aber sag mir noch etwas über, lass mich noch was über Petrus sagen. Er fand andauernde und lebendige Hoffnung. Hörte das Zeugnis der Frauen vom Grab. Er ist nicht dort. Und Petrus und Johannes, die rennen so schnell sie konnten zum Grab. Und was fanden sie dort? Niemand war dort. Nur das Gewand war da und das Zeugnis der Engel. Und das Zeugnis der Engel. Und in der Auferstehung fand Petrus eine lebende und andauernde Hoffnung. Und ich hoffe, dass auch wir das heute Morgen finden, liebe Freunde. Eine Hoffnung, die lebendig ist und die andauert. Drei Dinge möchte ich in diesem Abschnitt der Schrift mit euch entdecken. Nämlich einmal, unsere Hoffnung beginnt im Herzen Gottes. Unsere Hoffnung beginnt im Herzen Gottes. Zum Zweiten, unsere Hoffnung ist fundiert auf die Auferstehung Jesu. Und das Dritte, unsere Hoffnung ist gesichert für jeden, der glaubt. Die Hoffnung ist sicher für jeden, der glaubt. Dieser Brief, der erste Petrusbrief, seht ihr im ersten Vers Petrus an die Fremdlinge der Zerstreuung in Pontius, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Einige von euch wissen vielleicht nicht so genau, wo diese altertümlichen Plätze sind, aber wenn ihr eine Landkarte vor euch habt, im Norden Israels, und dann die nach Anatolien und das Mittelmeer rundherum, das sind dann Teile, einige dieser Regionen, die hier bezeichnet werden, sind in Syrien oder Türkei, wenn man die heutigen Länder betrachtet. Und Petrus schreibt hier an Christen, an Gemeinden wie unsere, um sie zu ermutigen, inmitten von Erfolgung und von Leid. Er möchte, dass sie andauernde Hoffnung haben, alles ertragen zu können, sogar Martyrium, um Jesu Christi willen. Wenn ihr Kapitel 2 betrachtet, auch Kapitel 3, Kapitel 4 von diesem Bibelbuch, dann werdet ihr immer wieder sehen, wie Petrus, auch in diesem Kapitel, in Verse 6 und 7, auch wenn ihr vorausguckt, dann seht ihr, wie er das Leid anspricht. Leid und Verfolgung, das das Volk Gottes erträgt. In Vers 3, da lenkt er ihre Aufmerksamkeit auf den Beginn ihrer Errettung. Im Besonderen auf den Beginn ihrer Errettung, nämlich im Herzen Gottes des Vaters. Er schreibt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Es ist ein Aufruf zur Anbetung, zum Lobpreis, dass die Leser des ersten Petrusbriefs hier Lobpreisen mögen. Und dann gibt er ihnen den Grund dafür. Er sagt, gemäß der großen Gnade, er hat uns wiedergeboren. Warum sollte der Christ loben? Warum sollte er Gott, den Vater des Herrn Jesus Christus, loben? Weil er große Gnade hat für uns. Und weil er uns wiedergeboren hat. Seht ihr, er sagt zu diesen verfolgten Christen, Lobt Gott den Vater, denn eure Errettung entspringt dem Herzen Gottes. Wann immer er hier drüber redet, sagt er, er spricht zum Vater hier. Allgemein über Gott, aber besonderen über Gott den Vater. Und das ist gemäß dem Plan des Vaters, von Gott, dass Männer, Frauen und Kinder gerettet werden mögen. Und das war der Beginn. Dass du vielleicht dann fragst und bist vielleicht verwirrt, warum ist das so wichtig? Warum macht er das hier deutlich? Warum ist es wichtig, dass ich Gott lobe im Lichte dessen, dass er der Beginn meiner Errettung ist? Das ist doch offensichtlich, oder? Aber lass mich fragen, wenn ich jetzt dein Zeugnis höre, wie würdest du es erzählen? Würde es beginnen, na, es gab einen Tag, wo ich glaubte an ihn und wo ich Jesus gefunden habe und ich war gerettet? Würdest du es nicht so erzählen? Würdest du die Geschichte vom freien Willen in deinem überzeugten Verstand erzählen? Würdest du sagen, du bist überzeugt worden, du wurdest bekehrt? Oder würdest du einfach nur sagen, wegen der Liebe Gottes des Vaters? Das ist das Zeugnis der Schrift, seht ihr? Und nicht nur hier. Es ist auch in zum Beispiel Johannes 3, 16, einer der bekanntesten Verse der Schrift. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab. Wo hat es begonnen? Johannes 3, 16. In der Liebe von Gott dem Vater. Im Herzen von Gott dem Vater. Wir können auch denken über das Zeugnis eines anderen Apostels, nämlich Epheser 2, Vers 3. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Wieder das Zeugnis, dass unsere Errettung ihren Beginn hat in dem Herzen des Gottes des Himmels. Es ist in seiner Zuneigung, seiner Liebe, seinem Denken, seinem Begehren, seinem Vorsatz. Jede Errettung von uns, von jedem von uns. Vielleicht fragt ihr, warum ist das so tröstend, warum ist das wichtig? Deswegen, wenn deine Errettung nicht mit dir beginnt, dann kannst du sie auch nicht zerstören. Verstehst du, was ich sage? Wenn deine Errettung nicht mit deiner Wahl oder deiner Liebe oder deinem Bekenntnis beginnt, sondern im Herzen Gottes, dann kannst du diese Errettung nicht verlieren. Du kannst sie nicht zerstören. Es ist etwas in seinem Herzen. Es begann bei ihm. Es ist ein Werk, das er vollbracht hat an deiner Stadt. Es ist sicher. Warum ist das für eine leidende Gemeinde wichtig? Weil diese Christen, wie ihr Herr Jesus Christus, oft in Ketten gelegt wurden. Sie wurden geschlagen, sie wurden auch gekreuzigt und zum Tod gebracht. In einer furchtbaren Myriade von hasserfüllten Möglichkeiten. Denkt ihr, dass diese Gemeinde nicht in der Versuchung war, dass die Herzen auch einmal flüchten wollten? Denkt ihr, da waren nicht einige, die feige zurückwichen in einer Sekunde, um etwas, die davor zurückschreckten, etwas über Christus zu sagen, weil sie dadurch dann Verfolgung erdulden müssten? Natürlich reagierten sie auch mal so, denn sie waren Menschen wie du und ich. Denn wir haben oft, auch wir haben oft die Möglichkeit zu bekennen und trotzdem trauen wir uns nicht. Und dann ist das hier Trost, dass die Errettung im Herzen Gottes begann, nicht in ihren Herzen, nicht in ihren Gedanken, nicht durch ihre Bekenntnisse, sondern in der Gnade und der Liebe Gottes des Vaters. Lob sei ihm. Das ist Gewissheit, Sicherheit. Du hast das Wort Gottes nicht, das Herz Gottes nicht bewegt, sondern er hat dich geliebt und den Sohn für dich hingegeben. Das ist gute Botschaft, meine Freunde. Das ist gute Nachricht. Das ist eine Botschaft, die es wert ist, sich darüber zu freuen. Und eine Botschaft, die in jeder Weise unsere Herzen stärken sollte und uns in Hoffnung erbauen sollte. Aber seht ihr, das ist nicht nur, dass der Herr voller Gnade oder Barmherzigkeit war, nicht nur, dass er uns dazu bewegt hat, sein zu sein, sondern dass er auch uns dazu bewegt hat oder dass er uns wiedergeboren hat. Versteht ihr? Dass wir neu gemacht wurden. Dass wir in ihm verändert wurden von dem, was wir einst waren, dass wir nun in Christus neu sind. Dass wir nicht die Männer, Frauen und Kinder sind, die wir mal waren, sondern wenn wir in ihm sind und seine Barmherzigkeit empfangen haben, dass wir ein neues Leben haben. Alles, was wir vorher konnten, war Gott zu verleugnen und zu verneinen und abzulehnen. Aber nun kam eine neue Geburt und wir glauben an ihn. Wir können ihm gefallen. Wir können Leben leben, die ihm gemäß sind. Wir können die Segnungen erfahren, sein Wort zu hören und uns an seiner Stimme zu freuen, wie das Kind sich freut an der Stimme seines Vaters. Ist da eine Ermutigung drin? Ist da irgendeine Hoffnung drin? Ich denke schon, liebe Freunde, dass unsere Errettung und unsere Errettung in Gott beginnt und nicht in uns. Zum Zweiten sehen wir, dass die Hoffnung begründet ist in der Auferstehung Jesu Christi. Wir lesen, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und hier ist es, dass Petrus die Auferstehung in den Mittelpunkt rückt und seine Leser hierauf lenkt. Zu Jesus und zu seiner Auferstehung nicht nur allgemein, sondern es ist sehr deutlich, die Auferstehung von den Toten. Das ist sehr deutlich. Wir müssen fragen, warum ist das wichtig? Wenn du darauf achtest, auf die Weltgeschichte, auf die Welt um euch herum, egal ob es jetzt ein Kalenderjahr ist oder Gemeinden heute ist, ein Fass, wo die ganze Welt irgendeine Ehrung gibt zu der Auferstehung Jesu Christi. Heute ist ja Ostern. Warum ist das so eine große Sache? Warum ist das bedeutsam? Warum ist es ermutigend? Warum bringt es Hoffnung? Freunde, ich denke, wenn wir das beantworten, müssen wir die Frage zuerst stellen, was ist denn Tod? Was ist der Tod? Tod ist die Folge der Sünde. Das ist die Folge der Sünde. Das ist das Zeugnis der Schrift, auch des Buches des Römerbriefes. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Der Tod kam in die Welt im Garten durch den Sündenfall, durch die Sünde des ersten Menschen, des ersten Adams, unseres Vorfahren, von dem alle von uns abstammen. Es ist durch seine Sünde, dass die Menschen erfuhren, was Leid ist. Und es war durch seine Sünde, dass wir erfuhren, was Tod ist. Und dass der Tod in die Welt kam, als ein Gericht, als eine Strafe für Sünde gegen den Gott des Himmels. Was ist Sünde? Sünde ist jeder Mangel an oder jede Übertretung von dem Gebot Gottes. Wir tun nicht das, was Gott gebietet und das, was er uns gebietet, das tun wir nicht. Das ist Sünde. Und Tod und alles seine, in allen seinen Formen und in allen Umständen ist ohne Ausnahme das Ergebnis von Sünde. Warum ist die Auferstehung im Besonderen ermutigend? Petrus, warum schreibt er das an diese leidenden Christen? Weil die Auferstehung der Beweis liegt, dass der Tod Christi, nämlich auch unsere Sünde, zum Tod gebracht hat. Seht ihr, die Auferstehung Jesu Christi ist ein Emblem, ein Beweis, dass er den Zorn Gottes für unsere Sünden wirklich getragen hat. Er hat die Strafe für die Sünde in seinem Tod getragen. Er wurde zerschmettert. Und ich benutze Christus hat unseren Tod zu Tode gebracht in seinem Tod. Seht ihr, die Auferstehung ist ein Siegesschrei, dass Christus über unsere Sünde gesiegt hat als ein Eroberer, dass der Tod nun besiegt ist, damit wir niemals mehr diesen ewigen Tod erleiden müssen. Vielleicht soll ich es folgenderweise ausdrücken. Die Auferstehung Jesu Christi bedeutet, dass es nun keinen Zorn Gottes mehr gegen deine Sünden, sondern dass es nur noch Leben gibt. Und lebendig sein und gesegnet sein, lebendig sein, gesegnet sein. Warum ist das eine Botschaft der Hoffnung für leidende Christen wie die, die hier in der Zerstreuung sind, die da in der Zerstreuung sind, in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien und Stuttgart? Weil die wollt eine Hand gegen uns erheben und uns töten, aber du und ich, wir können die Sicherheit haben, dass wenn wir in Christus sind, haben wir eine Auferstehung zum Leben. Wir haben eine Auferstehung, das Grab wird uns nicht halten. So wie er nicht im Grab bleiben konnte, so auch wir nicht im Grab bleiben werden, sondern es kommt der Tag, an dem er in seiner Macht uns herausrufen wird aus dem Staub der Erde zu einer Neuheit des Lebens. Nicht für ein Gericht, sondern nicht für eine andere Verurteilung, sondern er hat unsere Verurteilung bereits getragen. Er hat unsere Leiden bereits getragen, sondern an dem Tag, so wie das Grab leer war, werden auch unsere Gräber leer sein. Und diese Christen leiden. Sie sehen, wie Mütter, Schwestern, Frauen, Kinder, Väter leiden und sterben. Auch Petrus selbst bereitet hier seine Seele vor, denn auch er wird ein Märtyrertod sterben. Die Schrift sagt, oder die Zeugnisse berichten uns, er wurde kopfüber gekreuzigt, weil er sich nicht für würdig erachtete, so zu sterben wie Christus. Auch er starb für Jesus Christus, aber er konnte es, weil er wusste, dass Christi Grab leer war und dass auch sein Grab leer sein wird. Deswegen beten wir den Herrn heute an, deswegen freuen wir uns, denn das ist der Tag für das Volk Gottes, der uns sagt, du magst sterben für einen Moment, aber du wirst nicht tot bleiben. Der Tod wird den Sieg nicht behalten. Jesus hat den Tod besiegt und in seinem Sieg ist der Sieg enthalten von seinem gesamten Volk. Das ist gute Botschaft, Christen. Das sind Nachrichten von Hoffnung. Das lässt sich in diesem Leben laufen wie einen Sieger. Ohne Angst, freund und gottlobend, inmitten von enormem Leid in dieser Welt, wissend, dass dieses Leiden enden wird und dass das Leben ewig fortdauert, für immer und in ewigem Glück. Amen. Und das dritte, ein Abschnitt der Schrift hier, sehen wir, unsere Hoffnung ist sicher für jeden, der glaubt. Verse 4 und 5, im Besonderen lesen wir hier, dass wir eine lebendige Hoffnung haben durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Ich frage euch, Freunde, und ich möchte, dass ihr das im Stillen beantwortet. Wie oft hast du in etwas Hoffnung gesetzt? Vielleicht in den Charakter einer Person? Ehemann, Ehefrau, Mutter, Vater, vielleicht der Vater eines Freundes, ein Angestellter, ein Held. Und dann haben sie dich fallen lassen. Die Hoffnung hat sich zerschlagen. Vielleicht hast du in die Gewissheit eines Arbeitsplatzes gehofft. Du fühlst dich, Dinge sind sicher, die Erhaltsstreifen kommen, es ist eine glückliche Zeit. Wir sind sicher, wir sind fein. Wie geht's dir? Uns geht's super. Und dein Herz sagt, die Rechnungen sind bezahlt, die Kinder werden ernährt, alles läuft gut und das sind gute Dinge. Aber hast du jemals gesehen, wie diese Hoffnung zerschlagen wurde und dann hast du den Job verloren und dann bist du vielleicht total am Boden. Einige von euch haben es erlebt, einige von euch werden es erleben. Hast du jemals in eine Politikerhoffnung gesetzt? Ihr seht auf die Welt um euch herum. Ihr habt Dinge bewertet. Dinge laufen schlecht. Dinge laufen nicht so gut. Wir sehen die Welt, wie sie abfällt. Wie sie verfällt. Es wird immer schwieriger. Die Einsamkeit und eine schreckliche steile Abwärtsspirale, die wir sehen. Abtreibung. Gebrochene Ehen. Alle möglichen Dinge. Kriege, die Welt, die Hungersnöte, Klagen.
Und Politiker sagen, wir werden das in Ordnung bringen.
Ich werde das alles sehen. Die Partei sagt, wir werden das in Ordnung bringen, wir machen das besser.
Selbst lokal sehe ich einige Schilder von Politikern. Es wird keinen Stau mehr geben. Ich sehe so Schilder von Politikern auf der Straße. Keine Staus mehr.
Hast du jemals deine Hoffnung zerschlagen gesehen? Der Politiker kam an die Macht, die Reden wurden gehalten. Es war alles toll, aber 4 Jahre oder wie viele Jahre auch, es hat nicht wirklich sich was geändert.
Vielleicht gehen sie aus dem Amt und dann kommt der Nächste und du setzt die Hoffnung wieder in die falsche Sachen. Die werden wieder versagen und es verändert sich nichts.
Vielleicht hast du deine Hoffnung in was anderes gesetzt.
Deine eigene Jugend, deine Stärke.
Ich denke mit jedem vergängenden Mann, dass die Hoffnung in Gesundheit und Jugend eine schwache Hoffnung ist, weil alles tut irgendwie weh.
Der Blutdruck steigt und die Dinge bleiben nicht so, wie es sein kann. Einige von euch geht es um einiges besser als mir. Aber wenn du an Jahren zunimmst, wirst du deinen eigenen Leib, du siehst, wie auch von deiner Mutter, deinem Vater und von allen. Wo kannst du deine Hoffnung noch setzen? Wohin?
Ist es in weltliche Orte?
Ist deine Hoffnung?
Du setzt in momentane Dinge.
Ich sehe, das Zeugnis von Petrus ist die Hoffnung, die wir haben. Die begann im Herzen Gottes und ist gegründet in der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Es ist folgende Hoffnung. Nämlich die Hoffnung, die unvergänglich ist, die unbefleckt ist und unvergänglich. Und die ist im Himmel für euch aufbewahrt.
Das ist eine ewige Heilung. Es ist etwas unverletzliches.
Sie ist die einzige Hoffnung, in die du vertrauen kannst.
Und ohne Christus habt ihr das nicht. Aber in Christus könnt ihr darauf hoffen und bauen, dass es niemals sich ändern wird. Denn die Hoffnung ist gegründet und verortet an einem Ort, wo kein Mensch und kein Politiker hingreifen kann. Und auch kein Hungersnot oder Plage oder sonst was.
Unverwelklich, unverwelklich, unbefleckt, unvergänglich.
Das ist das Zeugnis, das wir haben. Von einem absoluten Hoffnung.
Lass mir noch eine Frage stellen. Kannst du an irgendeine andere Hoffnung denken, die unvergänglich ist, die die Welt dir nicht nehmen kann?
Auch nicht die Feuer des Martyriums.
Kennst du eine Hoffnung, die durch nichts genommen werden kann? Selbst wenn der Leib zerstört wird.
Gibt es irgendeine andere Hoffnung als die, dass durch den Heiligen Geist der Leib der Verwesenlichkeit auferstehen wird zu neuem Leben?
Das ist eine bleibende Hoffnung. Das ist eine Hoffnung, die es wert ist, von dir wahrgenommen zu werden. Und deswegen möchte ich euch aufreizen und ermutigen, sondern Tag für Tag die Wiederkunft Christi zu erwarten, wo ihr wisst, da ist ein großes Erbe, das ihr empfangen werdet. Es wird ein himmlisches Geschenk sein, das herabkommt. Es wird ein Manna, ein Himmelsbrot sein.
Wirst du dieses Himmelsbrot essen und trinken in Ewigkeit und in Freude mit Christus?
Wie kannst du wissen, ob du das hast?
Wie kannst du wissen, dass du diese sichere Hoffnung hast?
Petrus sagt,
durch die Kraft Gottes, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit.
Habt einfach Glauben an Christus.
Bist du verzweifelt ohne ihn? Hast du Glauben in Christus?
Ist dein Glaube
da? Denn er ist das, was dir Hoffnung gibt.
Er bewahrt dich, wie Petrus sagt,
auch an dem letzten Tag, wenn der Herr in Herrlichkeit wiederkommt,
um die Lebenden und die Toten, die Gerechten und Ungerechten zu richten.
Glaube, dadurch kannst du das haben.
Christen, das ist dein Besitz, wenn du heute mit uns bist und den Herrn Jesus Christus nicht kennst. Glaube ist, wie du das haben kannst. Es ist ein freies Angebot. Es ist nicht so, als könntest du deine Sünde einfach reinigen oder dann ein guter Christ sein, sondern Glauben an Christus. Nichts anderes ist nötig. Nichts anderes ist ausreichend. Kannst du das haben? Das kann deins sein. Und wenn es deins ist, dann kann niemand es jemals von dir wegnehmen. Christen, haltet euch an Christus. Und wenn du ihn nicht kennst, dann lass mich mit dir ringen. Lass mich ernsthaft dich bitten, ergreife Christus im Glauben und ergreife diese Hoffnung. Lass nicht eine weitere Stunde vergehen ohne diese Hoffnung. Ordne dich im Unteren deinem Herzen. Er fordert nichts von dir, aber er gibt dir alles. Möge der Herr dich segnen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Gnade, die du uns zeigst, wie du uns auferbaust in den Dingen Christi, wie wir das Zeugnis der Schrift haben. Wir bitten, dass du unseren Gottesdienst weiterhin segnest, dass der Gottesdienst dir wohlgefällig sei. Und wir bitten, dass du dieses Abendmahl, das wir jetzt feiern, noch in Glauben und Würdigkeit annehmen. Das beten wir im Namen Jesu. Amen.